Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Das UI24TV-Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Willkommen zu unserem Wahlbarometer mit Peter Westenthaler und Josef Chapp. Ist eine spannende Umfrage. Wir haben es gerade mit Professor Beutelmeier analysiert. Und da schauen wir jetzt noch einmal im Detail hinein mit den beiden Herren. Und zwar als erstes auf die Sonntagsfrage, und zwar die Hochrechnung der Sonntagsfrage. Da sieht es folgendermaßen aus. Die FPÖ bleibt Erster, leichtes Minus, 1 Prozentpunkt, 33%. Die ÖVP und die SPÖ jetzt gleich auf, allerdings deutlich dahinter, beide bei 21%. Die SPÖ kann plus 1 zulegen. Neos 10%, bleiben gleich, Grüne 8%, ebenfalls gleich, KPÖ 3, andere 4%. Herr Westenthaler, nach wie vor eine sehr klare Sache, muss man sagen, 33%, das wäre noch immer die Verfassungssperrminorität, sollte es zu einer Wahl kommen, und dahinter wenig Bewegung. Die SPÖ kann leicht zulegen, aber wirklich viel tut sich nicht. Woran liegt das?
Ja, aber die eigentliche Message ist ja, dass wir eine Regierung haben, die jetzt ziemlich genau 5,5 Wochen im Amt ist. Ende der Woche werden das 40 Tage sein, erstes Jubiläum rundes. Und das tut sie nichts. Und das ist beachtlich. Also ich habe mir das einmal angeschaut. Bei den früheren Regierungen in Österreich immer, und zwar jederzeit, in allen Epochen, immer wenn es eine neue Regierung gegeben hat nach einer Wahl, hat diese Regierung einen Vertrauensbonus bei der Bevölkerung gehabt. Und die sind in den Umfragen in genau diesen ersten 5, 6 Wochen raufgegangen. Regierungen, die in dieser Zeit etwas zustande gebracht haben, haben das entweder halten können oder sogar ausbauen können. Diese Regierung, das ist neu in der Geschichte, erstmals, dass sie in 5,5 Wochen keine Stimmung zustande bringt, keinen Bonus hat und in Wahrheit weiter abbaut, im Vergleich nämlich zur führenden Freiheitlichen Partei. Und einen Rückstand hat, der ja gewaltig ist. Ich meine, die grundeln bei 21% herum und die Freiheitliche Partei liegt bei 33%. Das ist höchst beachtlich, historisch einzigartig und lasst ja nur den Schluss zu, dass wir eine Regierung haben, die in Wahrheit nichts arbeitet, die vortäuscht zu arbeiten, die sich in Wahrheit auch zwischen den Parteien deutlich weniger einig ist, als sie vorgeben zu sein, die jetzt die dritte Klausur gemacht haben, bei der in Wahrheit außer heiße Luft nicht viel rausgekommen ist, außer dass sie jetzt beschlossen haben, die Bevölkerung zu bespitzeln, zu kontrollieren und zu beobachten, nämlich via der Kontrolle des Messenger-Dienstes, zusätzlich zu allen anderen Kontrollen und Überwachungen, die bereits am Weg sind, nämlich Social-Media-Überwachung, Digital Service Act, digitaler Euro, Zahlungsverkehr wird überwacht. Jetzt werden dank dieser Regierung, des Herrn Hanke und des Herrn Ludwig, die Stadteinfahrten von Wien mit Kameras ausgestattet und da werden die Kfz-Kennzeichen gespeichert. Wir werden nächstes Jahr ein EU-Vermögensregister bekommen, wo das Eigentum kontrolliert wird. Die Gesundheitsdaten sind alle kontrolliert. Wir gehen in den Überwachungsstaat. Wir gehen in einen George-Orwell-Staat hinein, wo die ÖVP, die SPÖ und die NEOS die Österreicher spitzeln und sie bis in ihre privatesten Gegebenheiten verfolgen. Das ist das einzige bisher greifbare Ergebnis. Und das zweite Ergebnis ist, dass sie Versprechen machen, die nicht halten. Alle bisherigen großen Versprechungen sind nicht eingetreten. Es wurde versprochen, der Familiennachzug wird gestoppt. Der ist nicht gestoppt, der findet nach wie vor statt. Jetzt haben wir sogar erfahren, dass in Wien, die Stadt Wien, sogenannten Psychoasylwerbern, also von Psychopathen, 18.000 Euro im Monat die Betreuung bezahlt. 5 gibt es mittlerweile. Das muss man sich alles einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist über 1 Million für Psychoasylwerber. Statt dass man die abschiebt, weil sie eine Gefahr sind, kriegen sie 18.000 Euro im Monat, also über 1 Million, alle 5 zusammen. Dann hat man versprochen, die Mieten werden gesenkt. Ich bekomme jeden Tag Vorschreibungen von hauptsächlich Wiener Mieterinnen und Mieter, die mir die Mieterhöhung im April schicken. Auch das ist eine glatte Lüge. Es wurden keine Mieten gesenkt, sie werden erhöht. Und das Letzte ist, dass man jetzt beginnt, den Leuten zu erklären, wir haben kein Geld, wir müssen sparen. Und gleichzeitig streicht man den Pensionisten die Pension, natürlich nicht vor der Wiener Wahl am 27. April, sondern erst am 1. Juni. Da kommt das böse Erwachen für die Pensionisten vom Mindestrennen. Dieses Leben eh nicht leisten können. Alle Pensionisten werden im Schnitt 300 Euro weniger bekommen. Das ist Politik zum Abgewöhnen und daher kriegen die keine Stimmung zusammen. Und es ist einfach ein weiter wie bisher. Die schwächste Regierung aller Zeiten, die wir gehabt haben, Schwarz-Grün, wird jetzt noch übertroffen. Die werden jetzt noch schwächer. Und ein letztes, ich weiß nicht, wer das gestern gesehen hat in der Zeit im Bild 2. diese Stotterei und das Herumeiern der Frau Meindl-Reisinger, die ist ja völlig abgetaucht. Die muss jetzt plötzlich erklären, warum eine liberale Partei für die Überwachung in diesem Land stimmt. Stichwort beschlossene Überwachung der Messenger-Dienste. Und die konnte nicht einmal gestern BIP sagen dazu. Hat sich herumgeeiert und herumgedrückt, warum auch ihre Partei zugestimmt hat, dass ein völlig unqualifizierter Herr Nehammer plötzlich Bankdirektor der Europäischen Investitionsbank wird mit 31.000 Euro aus Steuergeldern. Das konnte sie gestern weder beantworten noch erklären, obwohl sie der Herr Wolf, Chapeau, gut gefragt, mehrfach nachgefragt hat. Sie hat keine Meinung dazu, hat sie gesagt, und sie ist nicht zuständig dafür. Ich hoffe, das bleibt so auch in allen anderen politischen Feldern. Ich würde mich freuen, wenn die Frau Meindl-Reisinger künftig zu allen sagt, sie hat keine Meinung und man braucht nicht ihre Zustimmung. Dann führt sie ihre Partei punktgenau aus dem Parlament, wie das in Deutschland die FDP war. Also das ist das Amalgam, woraus diese Umfragen gebaut sind. Und wir haben eine freiheitliche Partei, die hervorragend performt, die toll unterwegs ist in Wien mit Dominik Knepp und auf Bundesebene mit Herbert Kickl im Parlament Akzente, Initiativen setzt für ein besseres Österreich, für 5 bessere, gute Jahre. Und daher bleiben die weiter bei über 30%, beachtlich. 2/3 Sperrminorität ist schon gewaltig.
Herr Czapp, wirklich zulegen können die Koalitionsparteien nicht. Die SPÖ hat zwar ein ganz leichtes Plus von einem Prozentpunkt, aber es tut sich irgendwie nichts. Ja? Woran liegt es?
Ich muss deswegen lachen, weil Sie mich so mitleidig anschauen. Das Mitleid nehme ich noch nicht ab. Es war ein gespieltes Mitleid. Erstmal möchte ich den bewundern für den Peter Westenthaler, der das doch immer wieder schafft, dass er diese Psalmen, die er da hat im Wahlkampf, immer so wirklich punktgenau runterbettet. Und ich will noch einmal, einen Teil kritisiere ich auch, von dem hast du ja drauf gezeigt. Da bin ich gegen Biedermeier-Gesellschaft mit der totalen Überwachung, da bin ich auch nicht dabei. Ich war schon bei der Covid-Debatte der Meinung, dass das Biedermeier ist und das will ich einfach nicht. Nur als ein Beispiel jetzt. Ja. Dann gibt es andere, die sagen, da kann ich natürlich nicht mit, weil das ist nicht eisig. Also beim Auto, ich fahre Fahrrad und ich bin schon 13 Mal den Wien-Marathon gelaufen und die Öffis, also ich mache alles. Ja. Und ich muss sagen, was mich ärgert ist, es wird ein bisschen versucht, Parkraumbewirtschaftung misszuverstehen, indem man sagt, man stellt lieber einen Baum hin, bevor 2 Autos dort stehen. Jetzt sehe ich schon ein, dass man manchmal ein bisschen einen Ausgleich schaffen muss, weil nur Autos ist öd, aber nur Bäume, wo ich dann am Schluss im Wald bin, aber nicht weiß, wo ich das Auto abgestellt habe, weil ich es nicht mehr finde. Vor lauter Bäumen finde ich das Auto nicht. Also das ist irgendwie sagen wir, das Spannungsfeld, in dem wir uns da gerade... Ich muss auch sagen, ich habe mir gedacht, der fängt heute wieder mit dem Auto an. Ich kenne die Lösung der Autofrage aus Mexico City und aus Caracas. Und die lösen das dadurch, indem die Stadtautobahnen bauen. Also die dann da gar nicht herumdiskutieren, wenn da der Westen alle aufmarschiert, dann ist immer wurscht, kriegst du nur eine Stadtautobahn, dann hast du beim Stephansdom links eine Stadtautobahn ganz hoch oben, beim Turm und rechts führt eine vorbei. Das kann man nicht wollen. Also braucht man ein Management, wo man das in den Griff kriegt, dass, was weiß ich, wenn es ausländische, touristische Autos gibt oder viele aus den Bundesländern und einfach nur so hereinfahren wollen, dass man das irgendwie einschränkt und dass man das irgendwo reguliert. So, dass die nicht über die 21% kommen, das verstehe ich. Weil wenn ich eine Regierungsklausur mache, dann muss ich da 1-2 wirkliche Hämmer drinnen haben, womit ich dann die Menschen begeistere, wo sie sich dann mit dem auseinandersetzen und wo sie dann letztlich auch sagen, boah, super, also die kriegen jetzt meine Zustimmung, meine Gefühle und alles. Das ist bei diesen 3 Klausuren nicht passiert, muss ich mal sagen. Und das, was mich auch etwas verstört hat, muss ich fast sagen, was bei mir nicht leicht ist. Ja. Aber wie der Armin Wolf, und das war kein Verhör, es war ein Nachfragen. So eigentlich, was ein Journalist immer machen müsste, ja. Nachfragen, die so dann hat, wie waren die Nehammer-Versorgung im internationalen Banken der EU,
Europäische
Investitionsbank, sie nichts anginge. Das musst du mal zusammenbringen. Mein Name ist Meindl-Reisinger und es geht mir nichts an. Also wenn die mit dem jetzt so anfangen, dann ist es heute der Nehammer und was ist es morgen? Ja? Na, natürlich. Und dann rätzt er sich noch aus auf den Matterbauer, den Finanzminister, und sagt, das ist ja Sache des Finanzministers. Wie wann der Finanzminister ohne einstimmige Unterstützung der drei Koalitionsparteien so einen Schritt machen könnte, wo er in die Europäische Investitionsbank den Herrn Nehammer setzt. Das geht gar nicht. Detto wäre das auch gewesen beim Brunner als Kommissar. Da halt Grün dafür, wie die gesagt haben, Brunner, auf und durch, die selber wissen hätten müssen, dass der für diese Schwindlerei vor der Wahl, ja, für dieses Defizit an der Hauptverhandlung nicht ist. Und, das, und die Grünen sagen, wir wissen von nichts. Das heißt, eine, es gibt so nicht wie NW, Nichtwisser-Fraktionen da offensichtlich im Parlament und da gehören die dazu. Also es war eigentlich entsetzlich, dass die NEOS für Überwachung sind, ist zwar neu, aber sie müssen jetzt einmal auch erklären, welche Art von Überwachung soll das sein. Daher Schluss bei Einleitung. Ich plädiere dafür, dass sich die drei Parteien einmal zu einem öffentlichen Hearing versammeln und einmal erklären, wenn sie alle diese Dinge, ja, da gehört von mir aus die E-Card genauso dazu, wie schauen wir auf die Hände, wo, in welchen Form schauen wir auf die Hände, wie sind die Daten gesichert, Freiheit, ja, und Sicherheit. Wenn man dort in dem Spannungsfeld, hätte ich gerne eine Auskunft dann, und so sage ich das stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger, was ist das von der berühmten Liste, die ich selber dauernd her und die du auch hin und wieder da bringst in der Sendung, von A bis Z, wo man sagt, naja, aber das wissen Sie, was geschieht mit diesen Daten, wie wird damit umgegangen, wie sind die gesichert, warum will man das wissen, ja, warum? Wenn der Hausarzt Daten haben will, ja, oder der Facharzt, verstehe ich das. Und der soll die Rück von der IKC runterholen können, das ist doch klar. Aber was ich nicht verstünde, ist, wenn rumgestillt wird, also, der schaut aber schon schlecht aus, da muss ich aber schnell auf seine IKC schauen, ob der noch den Weg ins Studio schafft. Das brauche ich nicht. Ja. Und das sind so die Dinge, wo ich finde, da könnten Sie einiges tun, um das auch wirklich in den Griff zu kriegen. Und ansonsten die Mietpreisbremse, haben Sie ja gesagt, die wirkliche mit dem, die kommt ja jetzt dann. Ja. Weil das der Richtwert aller, das war ja, haben wir von Haus aus gesagt, das sagen ja alle, das ist noch keine Mietpreisbremse. Sondern jetzt kommt alles andere, was einen Mietpreis ausmacht. Das gehört in so eine Regelung rein. Und dann muss es nicht nur Genossenschaften, Gemeindebauten, sondern auch private Vermietungen betreffen. Dann kann man über eine Mietpreisbremse reden.
Aber vielleicht ist das genau der Grund, wir kommen dann einer dazu, warum der Babler komplett ausstürzt. Weil der ist nämlich die letzten drei Wochen herumgelaufen und hat den Menschen erzählt, ab April werden die Mieten weniger. Ich weiß nicht, ob du das auch vernommen hast. Er hat es jedem erzählt, der es hören wollte. Er hat in jedes Mikrofon hineingebissen. Bei Pressekonferenzen ganz stolz hat er sich auf die Brust geklopft, sodass er kaum mehr einen Satz rausbringt. Er bringt ja so auch kaum einen unfallfreien Satz aus. Er hat ein Problem. Sein größter Feind ist ja die deutsche Sprache, das muss man halt dazu sagen. Aber was man verstanden hat bei dem Gestammel von dem, was der von sich gibt, ist ja, dass er allen versprochen hat, die Mieten werden im April bereits sinken. Und das ist genau das Gegenteil der Fall. Die Menschen bekommen jetzt, Gott sei Dank, vor der Wiener Wahl ihre Mietvorschreibungen. Was nicht Gott sei Dank ist, ist, dass ihre Mieten sich erhöhen und nicht sinken. Und dann hat die Stadt Wien die Menschen auch nochmal belogen. Der Herr Bürgermeister höchstpersönlich mit einem Brief. Ich habe jetzt erfahren, dass alle Mieter einen Brief bekommen haben. Und da steht drinnen, dass die Mieten nicht angehoben werden. Und sie ein paar Tage später kriegen sie die Mieterhöhungen. Also eine Politik des Lügens, des Betrügens, eine Politik, wo es da in Wahrheit graust davor. Und daher muss man am 27. April dem eine Abfuhr erteilen. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Überwachungsgeschichte. Da muss man schon erkennen, was der politische Auftrag und der politische Wunsch und am Ende das politische Ziel der Verliererampel ist. Schau, die sind draufgekommen, so gescheit sind sie offenbar, am politischen Feld ist die Freiheitliche Partei nicht zu besiegen. Weil einfach die Freiheitlichen Parteien die bessere Antworten hat, weil sie von den Menschen gewählt wird, weil Herbert Kickl der gewünschte Kanzler ist, auch dann in der Kanzlerfrage. Also haben sie sich gesagt, wir müssen die Menschen manipulieren. Wie manipulieren wir sie am besten? Indem wir alle ihre Daten, die wir bekommen, speichern, sie überwachen, kontrollieren, das dann zusammenführen, und ich habe es aufgezählt, welche Daten das sind, die Messenger-Daten, die Social-Media-Daten, was postet der dort, welche Meinung vertritt er, was postet er, was schreibt er am Messenger mit seinen Freunden, mit seinen Familienmitgliedern, die Daten seiner Verkehrsbewegungen in der Stadt Wien, wo jetzt die SPÖ den Big Brother spielt und Kameras errichtet, um zu speichern die Kfz-Kennzeichen, die in der Stadt rein und raus fahren, damit sie mich kontrollieren, als Beispiel jetzt mich kontrollieren können, wo ich in der Stadt hinfahre und hingehe. Die Gesundheitsdaten, die schon lang transparent sind über die E-Card, ist ja nichts Neues. Die Vermögensdaten, um zu schauen, was hat der, wo kann man den wehtun, wann er einen Besitz hat. Wenn man das alles zusammenführt, der digitale Euro, damit man die Zahlungswege anschaut, wo geht der einkaufen, was zahlt der. Wenn du das verstehst und das alles zusammenführst, und das ist möglich, dann hast du den gläsernen Menschen. Und dann wissen die Mächtigen, in dem Fall die Ampel, Verliererampel, die keine Wahl mehr gewinnen, wie sie Menschen manipulieren können, um sie am Ende dorthin zu manipulieren, wo sie wollen. Und das halte ich für schäbig. Das ist eine Politik, die ein Skandal ist. Sie hat mit Freiheit, mit Meinungsfreiheit, mit Freiheit an und für sich nichts zu tun. Und daher muss man das bekämpfen. Und ich hoffe, dass sich die Freiheitliche Partei, sie tun es eh schon, dass sie alle Möglichkeiten verwendet, nicht nur im Parlament, sondern auch außerparlamentarisch, das zu bekämpfen, dass sich Bewegungen bilden gegen diese Bespitzelung der Regierungsparteien. Das gehört abgeschalten. Und jetzt nochmal zu den Autos, ich verstehe das gar nicht. Das wird nicht funktionieren. Also diese Überwachung, schau, wenn du jetzt Wien mit Mexiko und Caracas vergleichst, dann mag das stimmen, was die Kriminalität anbelangt.
Nein, ich rede vom Autoverkehr.
Naja, aber so weit ist Wien mittlerweile. Wien darf nicht Chicago werden. Haben wir schon in den 90er Jahren.
Chicago ist nicht Mexiko.
Nein, aber Chicago hat weniger Kriminalität als Wien.
Es geht aber nicht um Kriminalität, es geht um Autoverkehr.
Aber das ist auch so ein Versagen der Wiener SPÖ bei der Kriminalität, Zuwanderung und auch bei den Verkehrsmitteln. Jetzt sage ich da Folgendes. Wien ist eine Stadt mit einem sehr hohen Anteil älterer Menschen, der älteren Generation. Und ich bin einer, der die ältere Generation nicht nur schätzt, sondern großen Respekt hat vor der Leistung der älteren Generation, vor dem Aufbau dieser Stadt, vor ihrer Arbeitsleistung, dass sie mit ihrer beider Hände Arbeit etwas geschaffen haben, dass sie vielleicht Kinder großgezogen haben, dass sie es sich am Ende hin zu ihrem Lebensabend etwas geschaffen haben. Diesen Menschen die Pension zu kürzen, ist schäbig, ist grauslich. Und das macht die SPÖ derzeit. Ab 1. Juni werden alle Pensionisten eine Pensionskürzung erleiden durch die SPÖ. Und das Zweite ist, und jetzt bin ich wieder bei der Verkehrspolitik, diesen Menschen der älteren Generation, vor der ich wirklich Respekt habe, zuzumuten, auf Radwege umzusteigen, das ist doch wohl ein Witz, dass man sagt, naja, die Stadt Wien wird so modern, da braucht man keine Autos mehr, weil wir haben eh Radwege. Erklär das einmal an 70-Jährigen oder an Älteren, der mit dem Radl nicht fahren kann, weil es gar nicht mehr geht, der auf ein Auto angewiesen ist, der zu einem Arzt fahren muss, der einkaufen fahren muss und den will man seine letzte Mobilität wegnehmen. Und das halte ich für genauso schäbig. Und das, am Ende macht die SPÖ in Wien einen Großangriff auf die ältere Generation. Ich hoffe, dass viele das verstehen und am 27. April dem Herrn Bürgermeister Ludwig da einen Denkzettel
machen. Warum gehst du auf meinen Vorschlag nicht ein? Mein Vorschlag war doch, dass sich die drei Parteien zusammenfinden. Nein, nichts. Ja, das ist die Stötzenautobahn, die dann rauskommt und gegen das bin ich total wurscht, in welcher Stadt der Welt das auch schon bereits ist. Es muss nicht in Wien auch noch sein. Aber das, gibt's, was ich sage, ist, die drei Regierungsparteien sollten sich zusammentun und sollten mit Datenschützern und mit Juristen und mit allen einmal erklären, wo die Grenzen sind des Datensammels, was damit wirklich bewirkt werden soll und wo man vielleicht überhaupt keine Regelung braucht und was dagegen war. Ich bin so wie du gegen den gläsernen Menschen, mich brauchst du nicht anagitieren. Aber ich finde, dieses Gefährliche ist, dass da in Überschriften diese Messenger-Debatte geführt wird, vor dem Hintergrund, dass es schon andere Bereiche gibt, wo Daten gesammelt werden. Und da, ich will die Biedermeier-Metternich-Überwachungsnummer nicht. Ich möchte aber haben, dass man, wie soll man sagen, Sicherheit in Freiheit garantieren kann. Freiheit in Sicherheit. Das ist das, was ich möchte. Und da gehört schon dazu, dass ich wissen will, ob da irgendwelche Dunkelfiguren plötzlich auf dem Weg nach Österreich sind und da irgendwelche Leitung bringen wollen. Also das ist ja eigentlich, was andere Parteien ja auch wollen sollen oder wollen, nämlich den Kampf gegen Terror und gegen Terrorismus. Und das ist mal, und das Zweite ist dauernd jetzt so zu tun, du lebst faktisch davon schon, dass du die älteren Menschen im Gegensatz zu der sozialdemokratischen Gemeindeverwaltung oder Landesregierung bringst, du übertreibst einfach.
Aber ja, muss die Menschen,
nein, die sagen die ganze Zeit, Zeit, ja, das ist auch übertrieben. Du sagst einfach, bei weitem übertrieben, du sagst einfach, Gott, dass du nicht meinst, dass jeder sozialdemokratische Politiker ist im Prinzip infektiös, ja, hat Pusteln im Gesicht und ist eigentlich ein Geheimmafioser und überhaupt das Letzte vom Letzten. Und wieso rennt er überhaupt noch frei herum in der Stadt? Und ich finde, das ist eine Argumentation, die verunmöglicht jede Diskussion und jedes Erörtern oder Aufnehmen, auch von Vorschlägen, die von der Opposition kommen können oder sollen, womit man das Leben für die Menschen da besser macht. Und ich glaube, da geht es darum, dass man diesen Einstieg in diese Art der Diskussionskultur findet. Heißt, ich bin nicht wehleidig, wenn man sagt, bum, 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 und dann kommt am Schluss raus, du tragst den Kopf unter der Schulter, mein Gott. Ja. Aber es ist trotzdem viel, viel besser, wenn da wirklich bewirkt wird, dass man schaut, von dem alles, was hier an positiven Dingen in der Stadt geschieht. Und du kannst das nicht wegdividieren, weil sonst irgendwann einmal ladet ihr auf einen Flug in eine andere Stadt ein und dann schauen wir uns an, wie das dort ist. Wie ich einmal in einer italienischen Stadt einen Heuschnupfenanfall gekriegt habe und ich wollte dafür eine Injektion haben, das ist viele Jahrzehnte her, das war sinnlos. Sinnlos. Ja. Also das, was du da in Wien und in Österreich anbietest, gibt es in keiner anderen Stadt Müllabfuhr, vor allem nachher, wenn da Müll einmal drum liegt auf der Straße. Vor nach Paris, vom Verkehr in Paris kannst du ja gar nicht mehr reden, die ersticken ja förmlich drinnen. Und es hat keiner, der sagt, Freifahrt für freie Bürger, wo ich auch bin, aber der kann nicht fahren, weil er nicht fahren kann, weil er einfach nur dauernd in einen Stau steckt mit den Autos. Und der Schmäh, dass alle Straßen einfach jetzt so verengt worden sind und nur mehr einspurig, stimmt so. Einfach nicht. Ja,
es ist so.
Es gibt Straßen, die wurden so behandelt.
Es gibt keine Einfahrtstraße mehr, die nicht verringert wurde.
Am besten ist, dass viele die kommen, halt einfach woanders sind.
Okay, bevor wir zu viel über Wien reden.
Aber da muss ich noch eine kurze Antwort muss ich schon machen. Man muss nämlich die älteren Menschen mittlerweile vor dieser Sozialdemokratie und auch vor der Agitation des Josef Czap in Schutz nehmen. Denn der Punkt ist ja nicht, dass
die Erhöhung
überhaupt nichts dagegen, wenn sozialdemokratische Politiker Pusteln haben, dann sollen sie einfach zum Arzt gehen. Also das habe
du sagst das, ja. Nicht,
aber nein, du hast das gesagt. Das. Aber ich habe was dagegen, wenn sozialdemokratische Politiker anders leben als die Menschen und vor allem die älteren Menschen in diesem Land. Aber was meine ich mit anders? Privilegiert. Wenn die Gemeindebauten, und ich habe es gestern, wenn du willst, sage ich die Büdel nochmal her, ich habe es gestern aufgelistet, wenn bei den Gemeindebauten die Fenster hin sind und nicht mehr dicht sind, wenn dort eine Vergammelung, eine Abwirtschaftung stattfindet, wo viele ältere Menschen drinnen wohnen und gleichzeitig sozialdemokratische Politiker in Spekulationsgeschäften mit ihren Kleingärten verwickelt sind und die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil sie sich Kleingärten gekauft, geleistet haben, die innerhalb von wenigen Monaten plötzlich das Doppelte wert waren, ist es ein Skandal. Wenn sozialdemokratische Politiker, vor allem der älteren Generation in diesem Land, die Pension kürzen, nämlich bei 1. Juni, aber selber fette Politikerpensionen und sonstige Pensionen beziehen, dann ist das ein Skandal. Wenn sozialdemokratische Politiker den Menschen zumuten, dass sie auf ihre Autos verzichten müssen und in die Stadt nicht mehr hineinfahren dürfen, selber aber mit sündteuren, fetten Dienstwagen durch die Gegend fahren, ins Rathaus vom Bürgermeister abwärts, dann ist das ein Skandal. Und das sind die Dinge, die man sich einfach anschauen muss. Das ist, wo ich sage, wir haben eine abgehobene sozialdemokratische Kaste in Wien, die genau das Gegenteil von dem behauptet, wie sie leben. Sie halten sich nicht an dem, was sie den Menschen verordnen. Sie verordnen den Menschen Schmalkost, Gürtel enger schnallen und ihr müsst da in ihren Gemeindebauten leben, nämlich mit immer mehr Zuwanderern und sie selbst leben in Saus und Braus. Und das ist die Kritik, die ich habe. Das ist etwas, was nicht geht. Es gab in den vergangenen Jahren viele große Bürgermeister in Wien, vor allem den Helmut Zilk, den ich nicht vergessen werde. Der Helmut Zilk hat immer ein Ohr an der Bevölkerung gehabt. Der Helmut Zilk war seit seines Lebens mehr bei den Menschen als im Rathaus. Der Bürgermeister Ludwig versteckt sich im Rathaus. Den sieht man überhaupt nirgends, nicht einmal im Wahlkampf. Der geht zu keine Duelle, weil er Angst hat. Der fürchtet sich vor dem Dominik Knepp. Geht zu keine Duelle, weil er genau weiß, das verliert er. Macht Zeitlupenvideos, wo man seine Arbeitsgeschwindigkeit sieht, auch in diesem Sender, kann sich jeder anschauen. Wer ihm das eingeredet hat, weiß ich nicht. Und der geht auch zu keine Veranstaltungen, weil er nämlich von den Menschen mit nassen Fetzen gerade davongejagt wird, nämlich von den Pensionisten, die, wenn sie am Treffen sagen, Alter, wieso streichst du meine Pension ab 1. Juni zusammen? Das ist im Moment die Situation in Wien und das meine ich. Ich habe weder von Busteln noch von irgendwelchen Äußerlichkeiten, das tue ich nicht, geredet, sondern ich sage einfach, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, warum nimmt der Ludwig nicht einen Elefantenrunden teil? Schaut er aus wie ein Elefant, aber das sage ich nicht, weil das nicht mein Stil ist.
Ich könnte auch sagen, der Kickl ist ein Anzwickter und ich sage es nicht, weil es auch nicht mein Stil ist. Aber das hat keinen Sinn, auf der Ebene zu diskutieren.
Das ist sinnlos. Jetzt machen wir eine Werbepause, dann kommen wir zurück und dann gehen wir auf die Kanzlerfrage ein.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Wahlbarometers mit Josef Czapp und Peter Westenthal. Und wir schauen in diesem zweiten Teil wie üblich auf die Kanzlerfrage. Als erstes hier die Hochrechnung. Klare Sache, Herbert Kickl in der Hochrechnung hier schon bei 37% plus 2. Christian Stocker, der amtierende Kanzler, 19 Prozentpunkte dahinter, 18% plus 1. Andreas Babler verliert 2 Prozentpunkte, ist jetzt bei 15%, damit jetzt wieder hinter Christian Stocker und gleich auf mit Beate Meindl-Reisinger, die ebenfalls bei 15% ist, 6% Werner Kogler. Und dann schauen wir uns vielleicht noch der Vollständigkeit halber auch die Rohdaten der Kanzlerfrage an. Da ist der Herbert Kickl bei 25% minus 1, 14% Christian Stocker plus 2. Andreas Babler verliert 2 Prozentpunkte auch in den Rohdaten, 10%. Hier ist er jetzt sogar hinter Beate Meindl-Reisinger, die auf 11% plus 1. Werner Kogler bei 36% würden keinen wählen. Jetzt ist die viel gescholtene Beate Meindl-Reisinger von Ihnen hier in den Rohdaten am Babler vorbeigezogen. In der Hochrechnung ist sie gleich auf. Was macht der Babler falsch?
Ich muss einmal eine Gegenfrage stellen. Bis auf den Kickl werden alle anderen lachend dargestellt, die bei diesen Umfragedaten eigentlich nichts zum Lachen haben. Ja, das etwas verwundert mich ein bisschen, aber da mische ich mich nicht ein. Der Grafiker hat hier eine künstlerische Freiheit und hat das halt wahrscheinlich der Fotograf so gemacht. Die Meindl-Reisinger habe ich im Wesentlichen von der Rhetorik und von vielen Auftritten, sie hat immer geschätzt. Also ich bin keiner, der sozusagen gegen sie wäre und ich finde, dass sie da jetzt eh wie ein Schatten gesprungen ist, dass sie in diese Dreierkoalition mit ihrer Partei eingestiegen ist. Die Mitglieder haben mir das honoriert. Sie haben eine gigantische Zustimmung bekommen. Sie hat nur jetzt langsam beginnt sie, sich undeutlich auszudrücken. Also gestern in der ZIB 2 war das so, dass man am Ende sich gefragt hat, was sagt die eigentlich? Und das ist immer ganz schlimm. Wenn man einen Politiker hat, irgendwo auftritt und man weiß nicht genau, was er mir mitteilen will, dann ist das der Anfang von einer Rhetorik oder einer Kommunikation, wo derjenige, der dort spricht, selber nicht weiß, wohin er will und gewisse Dinge aber auch nicht dazu bekennen will. Sie hätte können gestern ruhig sagen, ja, der Nehammer, mein Gott, Bundeskanzler, warum soll er nicht bei der Europäischen Investitionsbank sein? Warum nicht. Es hat sie aber nicht gemacht. Sie hat sich dort hingestellt, hat sich hinter einem Matterbauer versteckt. Und das ist all das, was sie und die Neos immer kritisiert haben an den sogenannten etablierten Parteien. Sie ist gestern wirklich das erste Mal in einer Rhetorik einer etablierten Partei, die etablierten Parteien schon gar nicht mehr sind, weil sie wissen, das ist unbeliebt und von dem abgerückt sind. Aber sie hat das gestern so gemacht. Dass sie da ja, jetzt einen Zuwachs hat, verstehe ich, wenn ich Außenminister bin, mich versuche aus allem rauszuhalten. Und bei der Geschichte mit Nehammer war ja das bereits ein Beispiel. Also mein Name ist Meindl-Reisinger, ich weiß von nichts, ich bin nirgends dabei und ich brauche nichts verantworten, aber ich bin möglichst rasch, möglichst weit weg bei irgendwelchen Konferenzen oder irgendwo sonst. Das mit dem hat man Zuwächse. So, dass der Andreas Babler nicht in einer sensationellen, schau nicht so mitleidig, selbst der Westenthaler schaut schon mitleidig, das finde ich gar nicht nett von dir. Aber er wird sich bemühen, ich bin überzeugt davon, dass er sich bemühen wird, weil es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, dass er sich nicht bemüht, dass er da einmal einen Anstieg hat und die Umfragewerte besser sind. Der Kickl hat sich entschieden für die Umfragewerte, und gegen Österreich. Das ist nach wie vor meine These. Er ist halt in die Regierung gegangen. Er hätte all das, was der Peter Westenthaler da sehr eloquent, kritisch aufarbeitet und darstellt, was jetzt auf Österreich zukommt, da hätte er dagegen halten können. Aber dann hätte er müssen Bundeskanzler sein, in der Regierung sein und diese Koalition machen, die anscheinend möglich gewesen wäre. Aber dafür hat er sich entschieden für die Umfragen. Und bei den Umfragen ist es so, dass diese Entscheidung halt zu Lasten und zum Nachteil Österreichs, aber zum Vorteil von ihm persönlich für die FPÖ, und für die Umfragen ist. So, beim Stocker fällt mir nichts mehr ein, weil der ist irgendwo wie soll man sagen, der diese Illusion, er will alle noch irgendwo überholen. Warum, weshalb? Ja, er ist der Kanzler und müsste einmal vorgehen. Da muss man mal was herauslassen. Leadership. Ich sage, ich bin der Kanzler. Ich habe für Österreich das, was mir besonders fehlt, und da tut fast alle nennen, ja, ist, was ist die Vision für Österreich? Was ist die Erzählung? Was ist das Programm? Was ist das Bild des künftigen Österreich? Und wenn 100-mal es schwierige Zeiten sind, und wenn 100-mal in der EU momentan ein Durcheinander ist, und man kann mich nicht auskennen, und die von der Leyen oft, wo ich mich immer wieder frage, wieso ist die überhaupt gewählt worden? Ja? Aber wenn das alles so ist, auch von der wirtschaftlichen Entwicklung her, von den Trump-Drangsalierungen mit seinen Zöllnern, wenn er jetzt 90 Tage Pause machen muss, weil ihm die Militäre gesagt haben, sonst reißen wir da deine Ohrwascheln ab. Ja? Wenn das alles so ist, dann brauchst du für Österreich ein Projekt. Du musst darstellen, warum es sich lohnt, für Österreich zu arbeiten, zu leben, was zu tun, politisch wirksam zu sein und, und. Und das genau fehlt mir. Und das, finde ich, führt dazu, dass dann halt einfach die Umfragewerte so sind, wie sie sind. Und daher sagen auch 36% aus den Gründen, die ich jetzt gerade angeführt habe, sie wollen eigentlich niemanden von denen, die auf der Liste sind.
Also ich finde das immer bemerkenswert, diese Schwurbelei, die da
Josef Schwurbelei, diese Argumentation.
Seit wir die Sendung machen, ich glaube, es ist jetzt ab bald 2 Jahre, immer wieder das gleiche, die Platte bleibt immer wieder gleich hängen. Sie kratzt etwas, gut, dass du jetzt da Wasser trinkst. Sie kratzt nämlich schon, weil bei jeder Umfrage, und es ist halt so, dass der Babler ständig verliert, immer nur zu sagen, naja, er muss sich bemühen.
Er stagniert.
Naja, was -2 ist stagnieren?
Da dauernd geht es bei einem. Einmal auf, einmal runter.
Ich habe vorige Woche prognostiziert, habe, dass er durchgereicht wird auf Platz 4. Das ist jetzt passiert. Ja, ja. In den Rohdaten und in der Hochrechnung wird es ab bald.
Bedauerlich.
Und du hast nichts anderes zu tun, als zu sagen, er muss halt besser werden. Warum bist du da nicht ehrlich und sagst, das ist ein Fiasko, was der Mann da zaubert? Das ist doch eine Katastrophe, was der macht. Das ist ein Vizekanzler und Parteivorsitzender der SPÖ, der nur 15% in der Hochrechnung hat und in den Umfragen von jener Frau überholt wird, die du jetzt gerade durch Sohn und Mann geschossen hast, also die sich nicht deutlich ausdrückt und die jetzt irgendwie um einen Anschwurbelt, die hat ihn gerade überholt, 11-10 in der Kanzlerrotation, -2, 10% amtierende Vizekanzler, der geht in Richtung Kogler, wenn das so weiter marschiert. Den würden sie ja komplett abwählen, wenn er jetzt der Direktwahl war. Also das ist ja alles unfassbar und du findest keinen einzigen Satz, wo du das einmal analysierst. Analysier mal, warum das so ist, und jetzt gebe ich dir die Antwort. Die Antwort ist völlig einfach. Weil es eben genau so ist, dass er den Fehler gemacht hat, für einen Posten mit 300.000 Euro Dienstwagen, Büro, Ministerium, seine Wähler zu verraten. Genau das, was Herbert Kickl nicht gemacht hat. Und vielleicht kannst du mal überlegen, ob das der Grund ist, der Umfragekonstellation, dass Herbert Kickl bei 37% in der Kanzlerfrage liegt und der Anti-Babler bei 15, das ist nicht einmal die Hälfte, bei 15, gleich auch mit der Meinl Reisinger. Überleg einmal, ob das nicht der Grund sein kann. Ich behaupte ja, weil Babler erfährt jetzt die Abstrafung der Pensionisten, weil er ihnen die Pensionen kürzt, der Mieter, weil die Mieten teurer und nicht billiger werden und seiner kompletten verunglückten Gestalt und seiner Auftritte, die er da hat. Ich meine, ist euch das nicht aufgefallen, jetzt beim letzten Mal im Ministerrat, ich glaube vor 2 Tagen war das, da redet der Stocker, dann kommt der Babler und das Mikrofon ist aus. Er redet und man hört nicht, was er sagt. Also sogar die Mikrofone wollen das gar nicht mehr wiedergeben, was der für ein Stumpfsinn in der eine sagen will. Selbst die versagen bereits. Da machen sie eine Mannschaftsabüdel in der Regierung, was passiert. Da siehst du auch, aus welchem Holz der gekoppelt ist, aus welchen Primitiven. Er stellt sich hin mit dem Rücken zur Verteidigungsministerin Danner. Die hat gelernt, das ist meine Erziehung, Frauen wendet man nicht den Rücken zu. Ja, stellt sich so mit dem Rücken, haben sehr viele Mails gekriegt von Frauen, die gesagt haben, was ist denn das für ein ungezogener Pimpf? Also, was ich damit meine, all das zusammen, inhaltlich versagt er und hat er die Menschen verraten für ein paar Jobs, das kennen wir übrigens aus seiner 30-Kirchner Zeit, da war er Bürgermeister und hat einen Dreifachbezug gehabt, den er sich selber zugeschanzt hat. Er hat sich als Bürgermeister selber als Pressereferent angestellt und hat dort sozusagen die Tausender nur so abkassiert. Und das ist etwas, was die Menschen einfach nicht schätzen. Das Gesamtamalgam. Deswegen geht er runter, deswegen stürzt er ab und deswegen ist er eigentlich eine klägliche Gestalt, die seiner Partei schadet. Und jetzt sage ich dir was. Es wird noch ärger. Ich muss dich leider enttäuschen. Weißt du warum? Weil jetzt gerade an einem neuen Budget gearbeitet wird. Du weißt, Budgetrede erst im Mai, auch erst nach der Wiener Wahl, weil die nächsten Grauslichkeiten will man nicht vor der Wiener Wahl sagen. Was ich aus dem Finanzministerium höre, was sich dort abspielt, ist sagenhaft. Alle Ressorts, wo Kürzungen kommen, eingespart werden, wo die Menschen leiden werden, sind alle rote Ressorts. Es gibt kein einziges schwarzes Ressort, alle rote Ressorts, Sozialressorts, alles. Das heißt, der Herr Babler ist gerade dabei, weitere Wähler zu verraten. Nämlich jetzt kommen die Arbeitnehmer und noch einmal die Pensionisten dran, weil man jetzt auch Pensionen, was nämlich die Erhöhung anbelangt, für dieses Jahr auch kürzen wird. Weil man auch Lohneinbußen in Kauf nehmen wird. Es wird eine Nullrunde geben. Sonst wird es nämlich das Budget nicht geben. Das Budget muss jetzt noch den 6 Milliarden, nochmal 8 Milliarden darstellen und das bis Mai. Es heißt, entweder das klappt auseinander und wir haben Neuwahlen und dann wirst du sehen, dass sich die Umfrageergebnisse sehr rasch in Wahlergebnisse ummünzen werden und dann schauen wir, wer der Letzte ist, der lacht und der dann mit einem stärkeren Ergebnis als Volkskanzler in die Regierung geht. Oder die SPÖ wird dermaßen umfallen, dass der Herr Babler in die Einstelligkeit marschiert in der Kanzlerfrage. Das wird passieren. Und ich sage, das wird noch was passieren. Am 27. April ist Wahl. In Wien, da wird der Herr Ludwig einen Denkzettel bekommen. Er wird nicht abgewählt werden, er wird eh wieder Bürgermeister. In Wald ist das fad, den braucht man gar nicht wählen, weil das ist fad. Die Stimme bringt nichts, ob der jetzt 37, 38. Aber er wird einen Denkzettel bekommen. So schöne 5-6% minus. Das gehört ihm, weil dann wird er sich überlegen, eigentlich, ich habe was falsch gemacht, ich muss mich den Menschen wieder zuwenden und muss aus meinem Elfenbeinturm und meiner Präpotenz und Abgehobenheit wieder runtergehen. Das ist ein gutes Argument für einen Denkzettel, aber eins sage ich da. Und da wette ich mit dir, am 28. April geht es so richtig los in der SPÖ. Das ist die Day in der SPÖ. Da kommen sie alle aus den Löchern raus, die Burgenländer, die Niederösterreicher, die Steirer, der vernünftige Teil der Wiener SPÖ. Und dann gibt es Catch as Catch Can. Und dann werden diese Umfragedaten noch sehr, sehr wichtig werden. Weil die wird man den Herrn Babler vorhalten und sagen, was machst du gerade mit unserer Partei? Wieso hast du unsere Wähler verraten? Warum führst du gerade die Partei in den Graben? Und ich sage dir, der Herr Babler wird im Sommer nicht mehr Parteichef der SPÖ sein. Und ich sage dir noch was dazu, es wäre ein Segen für die SPÖ.
Die Rolle als Cassandra, du hast immer nur auf die SPÖ hin konzentrieren. Es gibt aber noch vier andere Parteien. Es gibt auch noch die FPÖ. Die Frage ist, ob du auf die Dauer die Verweigerung, die Gestaltungsverweigerung, die der Kickl da präsentiert hat, auf die Dauer für die FPÖ gut ist. Ob es in der FPÖ immer mehr Leute gibt, die sagen, davon haben wir nichts. Mag sein, dass der Kickl vielleicht bei den Wahlen besser abschneidet, aber mitgestalten in Österreich können wir nicht, weil der einfach so ist, wie er ist und weil der einfach sich verweigert, wenn es darum geht, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Da kennt die genauso an Kassandra. Einen Beitrag bringen, wo das und in welche Richtung das geht. Wenn du sagst, Ludwig Wöhn ist fad, ich sage dann, nicht wählen ist fad. Ja, ja. Oh ja, das bewirkt
Denkzettel.
Nichts. Nein, es ist eine verlorene Stimme. Es gibt keine Denkzettel. Oh ja. Es ist eine verlorene Stimme. Du gehst hin, schreitest an, kreuzt nicht. Genauso kennt das die Rückseite vom Wahlzettel. Genauso kennt das die Rückseite vom Wahlzettel ankreuzen. Es ist eine verlorene Stimme, den nicht zu wählen, weil der nichts zu reden hat, weil der sozusagen in einem Eck ist
macht
und
halt dann tut.
Nein, man wird gar nicht lustig. Es ist Gehen traurig.
Die Argumente.
Nein, es ist nicht.
Warum
es ist traurig. Ich will auch die 20%, ich werde das gleich sagen, weil auch die 20%, die den NEP da wählen, die gerne gewinnen, die gerne überzeugen, die gern versuchen, dass die sagen, ich möchte die Stimme nicht verlieren, indem ich den NEP will, sondern ich will es den Ludwig, aber mit einem Auftrag.
Sagt der, diesen Partei.
Einen speziellen Auftrag, ich rede jetzt gerade vom Ludwig, ich weiß nicht, wo bist du? Hallo, wir sind gerade bei der Wiener Wahl.
Nein, wir sind nicht bei der Wiener Wahl, wir sind bei der Kanzlerfrage.
Ich würde die Rolle des Moderators übernehmen. Nein, aber du hast das jetzt,
haben auch kurz über Wien geredet.
Du hast jetzt, du hast dich gerade vorhin,
die Frage,
da hast du gerade vorhin auf Wien konzentriert. Tja, ich sag dir was, beim Babler muss man Folgendes sagen, der Babler hat einen ganz schlechten Start gehabt. So fängt es einmal an. Das ist ein schlechter Start gewesen. Ja. Ich persönlich war damals auf dem Parteitag für den Toscosil. Es ist damals eine knappe Entscheidung gewesen. Und der Babler wurde einmal Parteivorsitzender und jetzt ist er Vizekanzler. Und das ist einmal schon etwas, was in der SPÖ ungewohnt ist. Die SPÖ ist damit fertig geworden, dass sie Opposition war. Und die SPÖ war halt immer Kanzlerpartei. Das ist sie nicht. Mit 21% wird man halt nicht Kanzlerpartei. Und ist heute Vizekanzler. So, und jetzt ist die Frage als Vizekanzler, was ist die Programmierung, was ist das Bild, mit dem ich im Endeffekt wieder Erster werde bei allfälligen Wahlen. Was will ich anstreben? Da wird die Frage sein, wann wirklich das Budget saniert werden muss, wird es sozial gerecht kommen, auch diejenigen, wo die Blauen immer dagegen waren, da kann ich mich erinnern an die Gespräche, die ich noch geführt habe, wie der Strache war. Ja. Nein, aber da muss man sagen,
Frage,
nein, wollen
wir
auch diejenigen, das kann ich sagen. Er hat wenigstens gesagt, die da oben sollen einen Beitrag leisten, da sagt er jetzt nicht mehr, weil die ÖVP das nicht will und das die NEOS nicht wollen. Vielleicht ist es einer der Gründe, dass er jetzt dort geblieben ist bei diesen 10-11%. Seine Ansage war, es sollen auch diejenigen, die es haben, die es dick haben, damit beteiligt sein und sollen einen Beitrag leisten. So, von dem ist er abgerückt. Ja, der Matterbauer selber, der Finanzminister der Neue, der ein Experte ist, der sich gut auskennt, übrigens von allen gelobt wird, nicht SPÖler loben, sondern wirkliche Experten aus den Wirtschaftsforschungsinstituten, wo auch immer, die finden es sehr positiv und ja, der wird jetzt einmal das durchzukämpfen haben und auch zu argumentieren haben. Wie schaut das aus, wenn man da ein Budget, das die ÖVP ruiniert hat, wieder halbwegs auf den Damm bringt? Was mich aber interessiert, weil ich immer sage, das ist ja eine Kritik über den Babler, der ist der Sportminister. Wieso wird Josef Beul eigentlich ÖFB-Präsident? Das ist meine Frage. Ich kann mich erinnern, den Josef Beul habe ich immer geschätzt. Ja. Der war, glaube ich, Vizekanzler unter Werner Faymann. Und der ist, ist alles okay. Als Fußballer ist er mir nicht aufgefallen. Ja. Also, dass er da irgendwie sich besonders eingebracht hat.
Beim Kuratorium
hat. Beim Kuratorium ist er fast auch jeder irgendwo. Deswegen muss er nicht von Fußball was verstehen. Und wenn man die Ergebnisse mancher Vereine in Österreich anschaut, ja, dann muss ich ehrlich sagen, die sind nicht so die Ergebnisse, dass man daraus den Schluss zieht, der muss unbedingt die ÖFB-Präsident werden. Ich bin nicht dagegen, die sollen den wollen, alles. Aber meine Frage ist das jetzt die Meinung aller drei Parteien, dass Josef Beul ÖFP-Präsident wird? Oder weil früher war das schon ein
bisschen Parteien bestimmen schon nicht den
ÖFP-Präsidenten. Wir kennen also Österreich.
Wir noch nicht.
Ja, wir kennen Österreich.
Das ist wie der Schelm denkt.
Ja, also, wie du im Fußballbereich tätig warst, ist das auch durch Los entschieden worden oder war irgendeine Partei dahinter?
Aber es war kein Parteifunktionär. War der Herr Stickler
Ich habe dich übrigens für immer qualifiziert gehalten. Du kennst ja
der oberösterreichische Stromchef, ein Parteifunktionär, kann man nicht erinnern, dass es einen Parteifunktionär gegeben hat. Sicher nicht. Also in eurer Zeit, ja.
Stromchef.
In eurer Zeit schon Beppo Mauhart.
Na klar. Ja, und die Stromchefs heutzutage also, sind ja alle der Inbegriff der Unabhängigkeit.
Glashaus soll nicht mit Steinen werfen und die Sozialdemokratie hat, was den Fußball und die politische Unterwanderung des Sports anbelangt, sehr viel Dreck am Stecken, das muss man schon sagen. Weil in der Vergangenheit, also vorsichtig.
Ist aber sein. Egal.
Du, aber ich nehme das ja locker, ich nehme es sportlich. Du bist als Rapidler nicht einverstanden, dass ein Austrianer ÖFB-Präsident wird. Soll sein.
Ist ja, Arsenal ist ja, meine Lieblingsmannschaft, aber Rapid. Auch.
Ist ja kein Problem, aber was mich noch immer stört, ist, dass du zwar jetzt viel wieder geschwurbelt hast und was alles notwendig ist, aber nicht wirklich eigentlich einen Grund genannt hast, warum der Babler derartig abstürzt. Ja? Denn das kann nicht sein, nur weil er jetzt Vizekanzler und nicht Kanzler ist. Der war als Kanzler genauso so weit unten. Die Randy Wagner, die ihr mit Schimpf und Schande davongejagt habt, war nie bei diesen Daten. Die war nie unter 20%. Die war bei 23-24%. Die war um 10-12% über dem Babler. Die habt ihr mit Schimpf und Schande davongejagt. Heute sehnen sich viele zurück, weil die kriegen wenigstens einen geraden Satz aus, im Gegensatz zum Babler, der verunfallt bei jeder Rede und der ein derartiger Primitivling ist, dass da die Sau raust und der einfach überfordert ist mit diesem Job. Jetzt das ist doch die Wahrheit.
Jetzt hast du wieder Krokodilstrainer.
Nein, die Wahrheit ist, der Mann ist doch extrem überfordert. Sieht das keiner? Der ist doch mittlerweile, muss doch ein Psychologe schon einmal sagen, der leidet ja. Der weiß, das Amt ist ihm zu hoch. Die Ministerien sind ihm zu hoch. Der muss doch jeden Tag, wenn er aufsteht, Angst haben, überhaupt ins Büro zu fahren. Der ist dem nicht gewachsen. Ich warne davor. Alles, was der sagt, ist irgendwie falsch, geht schief, stimmt nicht. Die ÖVP lässt ihn jeden Tag ausrutschen und garantiert ja, in den nächsten Wochen erlebt er insofern sein Waterloo, weil seine eigene Partei bei ihm kommt und weil er plötzlich die tiefsten Einschnitte, noch viel tiefer als bisher bekannt sind, gegen Pensionisten und Arbeitnehmer mit neuem Budget in seinen Ressorts verantwortet. Ja, der weiß gar nicht, in welches Leo der läuft, ja, in die Ecken läuft oder in die ÖVP einschiebt.
Darf ich einen Zwischenruf machen? Für dich.
Du darfst jeden Zwischenruf. Nein, ich bin für Zwischenrufe, weil das ist ein lebendiger Diskurs.
Ja, ein kurzer Zwischenruf. Wenn du sagst, das ist der unfähigste Politiker aller Zeiten, ja, liegt am Boden, ist eine Null, ja, warum vergeudest du dann so viel Zeit, auf den loszugehen? Du könntest doch eigentlich sagen, der ist eh kein Konkurrent, der bringt eh nichts. Und du redst unterbrochen über einen, den du sagst, der schon am Ende ist.
Warum machst du das?
Also, du fürchtest. Kann sein, dass du dich fürchtest. Ja, du fürchtest.
Selbst Warum soll ich mich vor dem Babler fürchten? Ich glaube, weil du glaubst,
der kommt unter Umständen wieder.
Vielleicht maximal Hecher seine Frau, wenn er dir Busen gibt.
Warum aber warum gehst du auf ihn dann los?
Weil ich es peinlich und eine Peinlichkeit für das Land finde, dass so jemand überhaupt Vizekanzler geworden ist. Das ist für das Land schlecht, das ist für die Repräsentation des Landes schlecht,
und das ist vor allem
für die Pensionisten schlecht, weil ihnen die Pensionen
kürzt. Er tut 21% der Wähler repräsentieren.
Aber er ist bei 10% in den Kanzlerformen. Und warum ist er dort? Weil er den Pensionisten, das weiß er aus
der Augen,
weil er die Mieten erhöht hat und weil das nicht stimmt, weil die Menschen ausschwindelt. Das wirst du hier in der Sozialdemokratie.
Ich jubel doch ohnehin nicht.
Aber du sagst, du tust immer schwurbeln, es wird schon noch besser werden. Es wird halt nicht besser.
Ich kann mit dem Wort schwurbeln gar nichts anfangen, aber es ist.
Ja, aber du musst ein bisschen selbstkritisch sein.
Ja, das würde ich dir bitten. Zu viel sogar.
Und du könntest dir auch einmal einen Ruck geben und einen Respekt vor der überragenden Führung des Herbert Kickl dir abbringen, die übrigens schon seit mittlerweile, jetzt glaube ich, 3 Jahren so ist. Ja? Und auch immer wieder steigern. Weil 37% als in der Kanzlerfrage, als nicht amtierender Kanzler, als Oppositionschef, das ist ja ein Weltrekord.
Na, darf ich was Positives sagen?
Nein, jetzt bin ich.
Zum Kickl
wollte ich einmal einen Zwischenruf.
Aber ich wollte gerade zum Kickl.
Es gibt in keinem Land gibt es so einen Wert für einen Oppositionspolitiker derzeit. Gibt es nicht. Nirgends. Das ist einziges Weltrekord, wenn du so willst. Und das würde, wenn du das als objektiver Betrachter siehst, müsstest dir das doch zumindest ein bisschen ein paar Worte des Respekts abbringen und nicht nur ständig dieselbe Platten, er gewinnt nur die Umfragen. Ja. Ich sage dir was, diese Regierung wird bald scheitern, sie wird das Jahr nicht überleben und dann werden diese Umfragen in die Realität umgesetzt werden. Die Garantie gebe
ich. Ja, aber schau, ich stehe überhaupt nicht an, auch zum Kickl was Positives zu sagen. Ich bin der Meinung, das sind demokratisch gewählte Parteien. Ich war nie der Meinung, dass der ein Rechtsextremist ist. Das ist alles ein Unsinn. Immer dagegen Stellung bezogen, wenn die gesagt haben, der ist ein Rechtsextremist, und am Anfang haben sie sogar gesagt, der Babel ist ein Linksextremist. Heute von solchen Debatten gar nichts. Den Kickl habe ich im Parlament kennengelernt, da hat es Situationen gegeben, da war ich überhaupt nicht seiner Meinung, und dann hat es Situationen gegeben, da haben wir gemeinsam auch im Parlament was zustande gebracht, überhaupt keine Frage. Ja. Bis hin zur Abwahl des Sebastian Kurz, da war ich dann schon immer im Parlament, aber das ist völlig klar, Handschlagqualität, du kannst mit dem verhandeln, das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss ihn deswegen nicht die Meinung vertreten, muss ich Kanzler in Österreich sein. Das ist ja bitte, wir leben in einer Demokratie. Aber 21% sagen, dass der Babler in der Regierung soll und SPÖ vertritt. Und
nein, 15.
Ja, die sind dann 21% bei der Nationalratswahl, waren für die SPÖ. Und er ist der Vorsitzende der SPÖ und er sitzt da dort, wo er sitzt. Ich persönlich habe auch andere Vorstellungen gehabt, aber meine Vorstellungen sind nicht so relevant, dass ich da über das reden muss. Aber du, ich finde langsam, du glaubst, der Babler kann sie erholen, wird gefährlich für den Kickl. Und das Prof, du tust schon. Warum redest du so viel über ihn?
37,
wo ist das ein Problem für dich?
Was für ihn der gefährlich wird für den Kogler? Dass der Kogler ihn überholt.
Ja, aber dann red nicht über ihn.
Nein, aber ich bin immer, du weißt das doch, ich bin jemand, der sich große Sorgen um die Sozialdemokratie macht. Ich komme aus einer sozialdemokratischen Familie.
Das ist auch schön.
Mein Großvater war die rechte Hand von Franz Jonas, Bürgermeister von Wien. Den Namen Westenthaler kennt man auch.
Und aus seiner Familie?
Nicht von mir, sondern von meinem Großvater. Ein eingefleischter Sozialdemokrat. Und daher mache ich immer Sorgen. Das ist der Grund. So. Ich will überhaupt nichts. Ich habe eine große Leidenschaft für die Sozialdemokratie. Und deswegen tut es mir weh. Und ich verstehe, dass dir das nicht auch weh tut.
Ja.
Dass so ein Typen an der Parteispitze aus, der die Partei in den Graben fährt. Ich bin immer offen gewesen, was die Sozialdemokratie anbelangt. Und die haben hervorragende Politiker in der Vergangenheit gehabt. Jetzt hast du Abgesang von Politikern.
Ja,
du hast einen Babler und du hast einen Ludwig, die miteinander in Wahrheit die Menschen über die Klinge springen lassen. Und das finde ich nicht gut.
Meine Herren, vielen Dank für eine spannende Diskussion. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.